Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung vom Niederländischen Büro für Tourismus und Convention. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Guten Tag, hier ist Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann. Das bist du, Jochen.
Moin, guten Tag.
Und Michael Dietz, das bin ich.
Ja, moin, guten Tag.
Danke. Zwei Reisende, zwei Journalisten, zwei Freunde, die neugierig sind und die Welt mit eigenen Augen sehen wollen und fest dran glauben, dass Reisen als Kulturtechnik sehr, sehr wichtig ist für diesen Planeten. Und wir Reisenden nicht nur privilegiert sind, sondern bei all den Abenteuern und dem Spaß auch ein bisschen Verantwortung haben, dass dieser Ort, diese Welt, dieser Planet ein besserer Platz für alle wird. Wir versuchen es zumindest und freuen uns, dass so viele von euch dabei sind. Auch heute wieder. Heute geht es in die Niederlande. Jochen, erstmal ganz allgemein. Was machen die Wohlfühlareale in deinem Gehirn, wenn da das Wort Niederlande einschlägt?
Fürchterlich nette Menschen. Ziemlich in Nähe zueinander von allem, weil es ein relativ kleines Land ist. Viel Wasser, aber halt auch Städte, die teilweise mega Geschichte haben, aber auch hochmodern sind. Und das Thema Essen spielt bei mir eigentlich auch immer eine Rolle, wenn ich an die Niederlande denke. Und ich denke jetzt nicht nur an Junkfood oder so, sondern die haben ja eine viel bessere Küche, als auch nur irgendjemand glaubt.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das kann ich unterschreiben. Danke für diese ersten schönen Einstimmungen auf diesen, ich nenne es mal Reisen, Reisen, Weekender, diesen Städtetrip. Schön, dass du Städte getroppt hast. Wir sind nämlich in Rotterdam unterwegs. Ich war ein langes Wochenende da und finde, Rotterdam ist sowas wie der coole, nicht so überlaufene Kuppel von Amsterdam, den viele nicht so auf dem Schirm haben. Und ich sage direkt zum Glück. Klar, also Rotterdam ist jetzt kein Geheimtipp mehr. Ne? Also hat man schon mal gehört. Aber es kommen jetzt nicht so diese ganzen Massen von Menschen aus der ganzen Welt nach Rotterdam, wie vielleicht nach Amsterdam, weil Amsterdam so diesen großen, ikonischen Namen hat. Rotterdam hat auch einen großen Namen, aber ne, hat einen anderen Vibe, ist anders drauf, hat vielleicht jetzt nicht die Romantik von Amsterdam. Deshalb finde ich es aber so gleich schon zu sagen, Amsterdam und Rotterdam kann man wunderbar kombinieren. Ne, weil die Städte so, so unterschiedlich sind und nur 40 Minuten mit der Bahn auseinander liegen. Aber es sind wirklich zwei Welten. Ne? Sieht man an der Rotterdamer Skyline, ne, da ist weniger so Bilderbuch Holland, was man so im Kopf hat, dafür mehr coole Architektur, aber auch nicht nur. Also die Skyline, da herrscht so ein wilder Mix aus alt und neu, von kubisch-futuristischen Häusern bis hin zu diesen klassischen niederländischen Giebelhäusern. Ihr wisst schon, diese Häuser, die aussehen, als hätten sie so eine Tafel Schokolade als Dach. Und dann gibt's ja noch das Wahrzeichen von Rotterdam, die Erasmusbrücke, dieser Bogen, ne, diese gebogene Brücke. Groß, futuristisch, auch noch gar nicht so alt, aus den 90ern. Und dann gibt's noch den Erasmus-Turm, der so wie eine Science-Fiction-Vision in die Höhe ragt. Sehr, sehr abgefahrenes Stadtbild. Und diese Architektur, aber auch die Brücken, die Häfen, die spielen heute eine große Rolle. Aber natürlich auch, und das wird Jochen, das wird dich freuen, gutes Essen. Es gibt Streetfood aus der Karibik, aus Asien, das es so nur selten sonst in Europa gibt. Wir tauchen gleichzeitig aber ganz tief in die Geschichte der Stadt ein. Und wir heben einen Schatz.
Oh, wow.
Ein Kunstschatz. Und das war für mich tatsächlich die größte Überraschung des Trips. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das neue Depot des Museums Bohlmanns van Beuningen. Das klingt jetzt erstmal, er fängt hier mit einem Museum an. Nein, das ist ein Kunstlager. Und dieses Kunstlager ist allen zugänglich. Weltweit gibt es das nur in Rotterdam. Mitten im eh schon tollen Museumspark. Da steht jetzt so eine, wie soll ich sagen? Da steht eine gigantische, verspiegelte Salatschüssel. Also das ist so ein Instagram-Traum. Innen ist es ein Wahnsinn aus Beton, Glas, Fahrstühlen, Fenstern und Scheiben zum Kunstgucken, zum Durchflanieren, zum Essen und Trinken. Ich fand das mega toll, eine mega Überraschung. Hatte ich null auf dem Schirm, also wirklich gar nicht. Und ist auch ganz neu, gibt's erst seit dem November 2021. Also jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ist das Ding, diese Salatschüssel, gerade mal 2 Jahre alt. Also das so als Teaser, als einer der Höhepunkte. Jochen, du hast jetzt die Macht. Du hast jetzt die wie wir alle, so ein paar Minütchen gehört. Du bist ja Bestimmer für die ganzen Reisen-Community-Leute. Hast du Lust auf die Tour durch Rotterdam? Oder sagst du, Michi, leg dich wieder in deine Kajüte, halt die Klappe. Wir haben ja schon eine tolle Amsterdam-Nord-Folge, eine Utrecht-Folge. Wir waren in Groningen. Ich habe genug von Niederlanden. Bitte, du entscheidest. Take the pressure.
Der Druck ist groß jetzt. Aber ich habe Bock, weil es tatsächlich, du hast es ein bisschen schon so angedeutet, dass für mich so Rotterdam, es war für mich so abgespeichert, dass du so als sehr moderne Stadt irgendwie die halt irgendwie abgefahrene Bilder und visuelle Eindrücke und so liefert. Und wenn du dann halt, also ich habe ja bei Niederlande so viel Hafen im Kopf und Handel und so, und das, und wenn du jetzt so sagst, was da alles für Essen so stattfindet und so, ich habe eine Ahnung so ein bisschen, dass es vielleicht alles miteinander zusammenhängt. Das ist ja ein unglaublich internationales Land, die Niederlande. Und deshalb brenne ich gerade, weil ich habe das Gefühl, da laufen so ein paar, Synapsen durch meinen Körper und durch meinen Kopf, und die wirst du jetzt alle verknipsen. Deshalb verknips mich, Baby.
Okay, du hast Synapsen in deinem Körper. Das ist auch interessant. Das ist vielleicht auch eine ganz neue Folge.
Mein Gehirn passt halt nicht nur in meinen Kopf rein. Also das ist bei mir, hat das halt eine andere Dimension. Ne?
Das hat so quasi so Auswüchse so in andere Teile deines Körpers.
Find ich schön. Weil es halt nicht passt. So. Okay. Ich bin so schlau, Alter. Das ist das ragt mich zum Brustkorb. Ja.
Genau, ich weiß, wo dein Gute-Laune-Areal jetzt ist. Jetzt verstehe ich das alles. Okay. Gut, keine Details. Ich will euch auch kurz mal ein paar Fakten auf die Festplatte schieben. Das hilft diesmal, diesen Ort besser zu verstehen in dieser nächsten Stunde, wo wir uns durch Rotterdam bewegen. Rotterdam, Anfang so ungefähr, ich gehe jetzt nicht genau, ihr müsst euch keine Zahlen merken, es gibt keine Abfrage am Schluss. Rotterdam, Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet, als man einen Damm an den Fluss Rotte gebaut hat.
Ach was.
So, das ist schönes Angeberwissen, weißt du?
Das kann Rotter, ich mir merken. Damm. Das passt sogar in mein, alles klar, okay.
Ja, Podcast in einfacher Sprache, da nimmt man auch was mit für zu Hause. Daher kommt also der Name. Anfangs kleines Fischerdorf, dann im Mittelalter, du hast es vorhin lustigerweise gesagt, war ein Handel im Kopf, ne? Die große Handelsnation. Rotterdam wurde eine reiche Handelsstadt. Und so um 1850 haben die gesagt, hallo, wir haben ja nicht nur so Kanäle und Flüsse hier. Da vorne ist ja auch die Nordsee. Die ist ja gar nicht weit weg. Also haben sie einen Kanal gegraben zur Nordsee. Viel Arbeit, die sich aber gelohnt hat. Und damit hatte also Rotterdam diesen direkten Zugang zu allen Häfen der Welt. Ne? Dort zum Beispiel hat auch ein Connector zu Deutschland, ne? Diese ganze Kohle aus dem Ruhrgebiet, aus Nordrhein-Westfalen, die wurde damals, also Nordrhein-Westfalen gab es damals noch gar nicht, aber das wurde damals halt verschifft, ne? Meistens über Rotterdam, zum Heizen in die Welt. Hätte alles steil bergauf gehen können, aber dann kam der Zweite Weltkrieg über Rotterdam und Nazi-Deutschland, und die haben erstmal diese komplette Innenstadt von Rotterdam in Schutt und Asche gelegt. Also sind wirklich nur wenige alte Gebäude in der Innenstadt wieder aufgebaut worden. Stattdessen hat man dann, und das macht jetzt dieses Stadtbild, dieses Skyline aus, halt moderne Hochhäuser da hochgezogen.
Okay, ja, das macht Sinn, ja.
Ne? Deshalb sieht die Stadt viel anders aus als die meisten Städte in den Niederlanden, weil sie einfach von den Nazis platt gemacht wurde. Und dazu kommt, die Stadt ist halt mittlerweile so wahnsinnig international, natürlich auch durch den Hafen, durch Immigration und Emigration. Viele Menschen aus Nordafrika, aus Südamerika, aus Asien sind hier eingewandert. Und das macht die Nummer halt kulturell und dann gastromäßig halt unfassbar spannend. Ne? Rotterdam ist nach Amsterdam die zweitgrößte Stadt, ist richtig gewachsen. Ne? Die Provinz heißt Südholland, durchzogen von Kanälen. Ich habe es eben schon gesagt, die großen Flüsse heißen Maas und Rhein, die fließen da zusammen. Und direkt an der Mündung des Rheins in die Nordsee liegt halt Rotterdam. Und der Seehafen, und das meine ich mit wachsen, das ist so verrückt, ne? Dieses kleine Rotterdam mit 600.000 Einwohnern, der Seehafen ist der größte Europas und weltweit die Nummer 3.
Ja, krass.
Also, ne, deshalb ist klar, dass die Stadt so viel mit Wasser, mit Schiffen und Hafen zu tun hat. Und genau da, in so einem dieser Häfen, will ich jetzt ein bisschen starten, dass wir jetzt nicht nur von den Fakten so ein bisschen ins Gefühl reinkommen. Wir sind im Rheinhafen, im Rinnhafen. Und da riecht's schon nach Meer. Also du riechst das schon, du riechst See, du riechst Meer. Da sind viele Vögel am Himmel. Und wenn man da steht in diesem Rheinhafen, guckt man direkt auf moderne Architektur, also wirklich neue Architektur. Dazwischen total viel Grün, Parks, Wege, Fahrradwege. Hallo, Wir sind in Holland, da ist flach. Da haben die schon vor Jahren gesagt, wir müssen aufs Fahrrad umsteigen. Also überall Fahrradwege. Ne? Das merkst du sofort, du hörst sofort, überall klingelt, ne? Dann dazwischen Kinderstimmen, Familien sind unterwegs, es weht ein frischer, aber so ein milder Wind. Ne? Wenn ich genügend Haare hätte, würden die jetzt so wehen. Ne? Habe ich aber nicht.
Ach, tun sie doch.
Ja, so ein kleines bisschen. Sie bewegen sich immerhin noch. Es ist ja noch was da, aber ich habe die eher kurz geschoren, einfach weil es praktisch ist. Ich bin so ein praktischer Typ. Immerhin sehe ich andere Leute, relativ viele Leute, gut gekleidete Leute, die mit die Haare haben und die wehen so im Wind zu den Vögeln und allen dazu. Also ein schönes, irgendwie entspanntes, modernes Bild. Genau, und das alles in einer ganz modernen Umgebung, die ganz viel Geschichte hat. Früher war das der Winterhafen, da haben die Binnenschiffe gelegen. Früher im Winter war alles so zugeeist. Dann hat man halt auch so eine Winterpause gemacht. Ne? Dieser Hafen ist aber halt in den letzten Jahren immer weiter umgebaut worden. Und mittlerweile, ja, ist es so ein Wohngebiet mit drumherum Stadtparks. Und was ich ganz fancy und modern fand dort, da gibt es das erste Floating Office. Also das ist das größte schwimmende Bürogebäude, ne? Also weltweit. Also 3 Stockwerke hoch, rundherum verglast, offen, ein grünes Dach, sehr beeindruckend neu. Also man ist an so einem historischen Platz und merkt, die denken die Stadt neu. Ne? Also modern neu. Du siehst an Gebäuden, du siehst, wie es aufgebaut ist und du siehst, was die vorhaben.
Ja. Das ist cool, weil das ist Niederlande, ne? Also ich weiß noch, in unserer Amsterdam-Folge haben wir das auch so ein bisschen erleben dürfen. Das waren keine Bürogebäude, das war so Wohnraum, der auf dem Wasser war. Ne? Also wie sich die Niederlande mit dem Thema Wasser, also wie hoch Wasser steht, Deiche, aber halt auch mit Wohnraum auf dem Wasser befassen. Deshalb ist das jetzt wieder so ein Rotterdam-mäßiger Baustein, den du da gerade so draufsetzt. Also Rotterdam, die ich ja so auch schon vorher so ein bisschen als modernste Stadt, oder als modern, optisch, zumindest optisch modern anmutende niederländische Stadt eingeordnet hatte. Das passt jetzt sehr gut zu dem, was die Niederlande für mich ausmachen, nämlich wie die sich mit diesem Thema, was ich gerade meine, auseinandersetzen. Und so ein Drei, also ja, also das ist schon spannend. Das ist schon spannend.
Ja, und vor allem diese Mischung aus neu und alt und eine Idee haben, das cool zu verbinden. Und das, wenn man in diesem Rheinhafen ist und geht dann weiter auf die Katendrecht, das ist so ein Kap da im Hafen, die Rotterdamer nennen es auch das Kap. Und da stehen dann auch noch diese alten Häuser, so alte, wirklich schöne Häuser, die Zerstörung durch die Nazi-Bomben überlebt haben. Und im Krieg war diese Zone, dieses Katendrecht, war so die freie Zone der Stadt, wo, sagen wir, die Deutschen, die Nazis, die Besatzer nicht die Kontrolle hatten. Und da war das Leben der Stadt. Also da war dann nach der Zerstörung, waren da die Kneipen, da gab es einen alten Jazzclub, ne, so ein geheimen. Jazz war ja verboten bei den Nazis. Aber die Musiker der Stadt haben sich da trotzdem getroffen, da in dem Viertel. Es gab einen Zugang zum Kap, so eine Art, also bei einem Zugang, wenn man auf das Kap gelaufen ist, da gab es halt so versteckte Wachen. Ne? Also wurde, wenn dann abends ein bisschen was los war und haben da Wachen gestanden und wenn dann doch so eine Nazi-Patrouille vorbeikam, dann gab es so ein System, wie die sich gewarnt haben und alle sind dann halt irgendwie abgehauen, haben sich versteckt und das fühlst du auch, wenn du so durchläufst, das sind ja alles so kleine, schöne Klinkerbauten, so 3 Stockwerke hoch, diese weißen, großen Fenster, so auch weiß getüncht auf die Fensterbänke, Flachdächer und unten im Erdgeschoss so diese großen Schaufenster, dieses offene, wo du tief reingucken kannst, ja. In diese kleinen Boutiquen, also kannst du Leuten so ein bisschen beim Arbeiten zuschauen. Da war so eine kleine süße Bäckerei, wo hier die Bäckerinnen und Bäcker so, du kannst dir wirklich beim Arbeiten, beim Kneten zugucken und dann guckst du so in die Auslagen rein, das sah alles schon fantastisch aus, wo du sagst so, alles klar, ich gehe jetzt da rein und kaufe jedes Teilchen. Ne, ich als Teilchen mit so einem Teilchen-King, ne, konnte da schwer vorbeilaufen. Ich habe es ja nicht geschafft, ich habe natürlich als Wegzehrung was eingepackt. Aber das ist dann, ne, ganz toll, du hast es modern und dann hast du dieses auch ein bisschen rausgeputzt und natürlich renovierte, diese rot gepflasterten Straßen mit diesen breiten Fußwegen. Und als ich da so durch flaniert bin, kann ich sagen, dann kam ich direkt an eines meiner Lieblingshäuser der Stadt vorbei. Ne? Zufall. Und das ist ein altes Haus, das Belvedere. Und das klingt nicht nur schön, das Wort finde ich Belvedere.
Es klingt nach dir, es hat Stil.
Wunderbar. Ja. Ein wunderbarer Ort, ein wunderschönes, altes, so denkmalgeschütztes Haus, das alles diese ganzen Jahrzehnte überlebt hat, auch den Krieg überlebt hat. Und es ist ein Ort der Begegnung geworden, wo sich Künstler, Künstlerinnen treffen, arbeiten. Und alle haben irgendeinen Bezug zur Stadt. Ne? Also da gibt es dann auch Leute, die haben Stipendien. Dann gibt es zum Beispiel die jüdische Künstlerin, deren Großeltern in Rotterdam gelebt haben, die da wieder hin zurückkommt, die dort Malereien ausstellt und die dann auch da ist. Und man kann einfach rein, ne? Wenn offen ist, sieht man. Man kann wieder diese großen Scheiben, auch dann kunstvoll geschwungene Scheiben, das ist so ein ehemaliger Club gewesen, ne? So ein Clubhaus. Und man kann schön dann reingucken und sieht dann direkt von außen schon diese alten Böden, diese Holz, diese die knarzen von, wenn du so anguckst, knarzen die Böden schon. Ne? Und diese alten Wände, Tisch und Stühle stehen da und dann bin ich auch rein, weil draußen auch ein Schild stand, dass man einfach rein kann. Und dann guckst du auf so eine offene Küche und an manchen Tagen gibt's Essen. Und Lunch, ne, steht auf diesem Schild, auf dieser Tafel, stand dann auch heute Lunch. Ich habe nicht alles verstanden, weil es auf Niederländisch war. Und dann steht dann so ein altes Paar. Die haben gerade, das war so vormittags, ne, da war das Essen noch nicht fertig, war viel zu früh. Da war so großer, in diesem Clubraum, so ein großer Gasherd, so ein alter Gasherd, wo die gerade Zwiebeln und Tomaten angebratet haben. Ne. Es duftet lecker, ne, wenn du so in eine Küche reinkommst, wo gearbeitet wird und schon die ersten Sachen so leicht angebraten und gedünstet werden und es einfach so lecker riecht. Und das Tolle war, ich war so ein bisschen unsicher, kann ich da rein? Und dann haben die mir das so erklärt, ja, lauf einfach hier durch. Oben sind ein paar Leute, die arbeiten. Ich fühlte mich total willkommen und bin halt so durch diese Zimmer und durch diese Räume durch. Und dann ging so eine ganz steile alte Treppe hoch, ganz oben in so eine alte Küche aus den 20ern, 30ern. Also ich war wie so in so einer Zeitreise. Und da waren auch ganz viele, viele Schilder, die alles so ein bisschen erklären und kleine Tafeln. Und deshalb weiß ich, dass die frühen Besitzer, die waren Juden und die haben sich auch in diesem Haus in Verschlägen vor den Nazis versteckt. Man kann das alles sehen und man kann sich da reinfühlen, wie die damals das geschafft haben, wie die gelebt haben. Das ist wirklich toll, weil in den Räumen halt, also erstmal diese Zeitreise plus, da steht halt ganz viel Kunst und oder hängt, ne? Steht und hängt. Und gleichzeitig hast du wieder, ne? Die Bauweise in Niederlanden immer offen, frei, ganz viele Fenster. Du hast diese Kunst, du hast dieses alte Haus und du guckst raus. Du guckst, es ist alles hell, obwohl es ein trüber Tag war im Frühling. Also es war grauer Himmel und es war trotzdem irgendwie hell durch diese alten großen Fenster. Vorne ist ein Park, du guckst direkt wieder aus Wasser, kannst so ein bisschen diesen Ausblick mit alten Fotos vergleichen, die so schwarz-weiß an den Wänden hängen. Und das war irgendwie magisch. Ich liebe so Orte, die so viel Geschichte erzählen und gleichzeitig ein offener Ort sind für Begegnungen, was wir ja in den heutigen Zeiten einfach brauchen. Also solche Orte, die offen sind. Und dann kann ja schon so ein kleines, einfaches Essen helfen, da unten in diesem Clubraum. Also diesen Raum, da bin ich wieder runter auf diese knarzenden Holzböden, die auch wirklich knarzen. Die sehen nicht so aus, die knarzen dann wirklich. Und ja, und dann hast du teilweise so alte Fliesen noch und hast eine kleinere Bühne von früher, da, ne, Clubraum, da waren dann Bands, Jazzbands und so und zwischendrin stehen alte Säulen, so Art Deco-mäßig, also alte runde Lampen hängen von der Decke. Eine tolle Zeitreise dazwischen, Plätze, Tische, Stühle zum Essen, also das war ganz großartig, das Belvedere. Also wenn ich in Rotterdam bin und selbst wenn ich auf dem Trip bin, ich will nur moderne Architektur sehen, das ist einfach so ein schöner Kontrast. Und das ist das, das waren so die ersten Eindrücke von Rotterdam. Dieses Kontrastreiche und trotzdem dieses Miteinander, die Idee dahinter in der Stadt, dass man trotz Unterschiede, ob das jetzt bei der Architektur ist, aber auch dann bei den Menschen, habe ich dann auch gemerkt, dass man versucht, egal wie schwierig es ist, zumindest Plätze zu schaffen, wo man sich begegnet.
Ich muss gerade denken an Bekannte und Freunde von mir, die öfter mal beruflich nach Rotterdam müssen. Ne, ist eine Arbeitsstadt, also ist aber auch eine Stadt, in der Business gemacht wird. Ne?
Ja.
Und für die ist das ein Megatipp. Weil die natürlich dann so, weißt du, die sind dann ein, zwei Nächte da und haben natürlich eher dieses Business-Ding mit dem modernen Teil der Stadt. Und wenn die das nächste Mal erzählen, dass sie da hin müssen, so schön mit Schlips Krawatte mäßig so, dann sage ich so, pass mal auf, mach die mal ab oder nimm die von mir so mit und guck dir mal eine andere Seite der Stadt an. Also das ist, weißt du, deshalb hatte ich Rotterdam so unter moderne Niederlande abgespeichert und halt dieses architektonisch völlig andere. Du hast ja gerade gesagt, eine der sicherlich modernst anmutenden Städte in den Niederlanden, weil man ja auch immer dieses Klischee Niederlande so vor den Augen hat. Was wir eigentlich auch schon mit Amsterdam Nord damals widerlegt haben oder zumindest gesagt haben, es gibt doch was anderes. Aber das ist jetzt für mich sehr wertvoll, weil ich denen das sagen kann, weil ich glaube, da kann man, selbst wenn man da 2 Stunden rumhängt, kommt man mal komplett runter und ist in einer anderen Welt so kurz. Ne?
Ja, gerade Kartenträcht, also dieses ganze Kap ist toll und diese ganze Umgebung ist toll. Das ist jetzt kein wie soll ich sagen, da wohnen Leute. Also das ist auch ein Wohngebiet, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie rausgeputzt oder da, wo man sagt, da, ne, also da mit dem Zaunpfahl kommt ihr alle hin, sondern da wohnen auch Leute und diese Bäckerei, von der ich erzählt habe, wo ich Teilchen da mitgehen lassen, also ich habe es bezahlt.
Hast du,
ne?
Was sich verändert?
Ja, zum Besseren, ne? Auch ich. Ne, man hatte keine Hoffnung und dann irgendwann doch. Nein, das ist toll. Und da kann ich deinen Freunden, ne, die da businessmäßig hingehen, kann ich dann direkt nicht weit davon, wenn man so ein bisschen weiterläuft, da in der Ecke gibt. Da gibt's ein berühmtes Fischlokal. Das hat einen tollen Namen. Der erinnert so ein bisschen an früher. Er ist nicht mehr so ganz politisch korrekt, aber er ist trotzdem toll. Ich versuche ihn jetzt auszusprechen. Und ihr wisst da draußen, das habt ihr schon gelernt bei Reisen. Wir sind froh, dass wir halbwegs Deutsch können. Alle anderen Sprachen fallen uns schwer. Aber dieses Lokal, dieses Fischlokal heißt De Matros en het Meisje. De Matros en het Meisje. Also Matrose und das Mädchen.
Okay.
Wer auf Fisch steht, schön da vorbei. Ne? Okay. Also richtig schön da vorbei. Die Rotterdamer gehen da hin. Das ist jetzt keine Touri-Falle. Sehr cool. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann, wenn wir da schon in der Ecke sind, dann kann ich noch die Kantine Valhalla empfehlen. Valhalla ist ein Café, das zu einem Theater, zu einem Kabarett gehört. Auch ein, ist auch ein schönes Gebäude. Und ich war jetzt im Café drin, nicht im Kabarett. Das war eben auf Holländisch. Aber das Café kann ich nur empfehlen, zum entweder vielleicht nach De Matros en het Meisje noch einen Kaffee trinken gehen. Im Valhalla, beide Namen finde ich erstmal mega.
Ich finde, du sprichst sie ganz gut aus. Also dieses die Nummer, das war schon relativ stark für deine
Verhältnisse. Das ist gut, ne?
Ja, ja.
Für meine Verhältnisse war das, vielleicht ist es komplett falsch, aber es klingt zumindest.
Es klingt, ne, extrem, also, souverän, ja.
Ja, das ist, so gehe ich fürs Leben. Genau, es ist ein wunderbarer Ort, nämlich das alles, auch wieder altes Gebäude neu gemacht, die Phoenix Food Factory. Ne? Da ist auch das Kabarett in die Valhalla. Das ist eine alte Markthalle, eine kleine Markthalle. Ich stehe total auf das Konzept, weil es ist jetzt Markthalle mit Café, wie gesagt, klein, so Eateries, würde ich mal nennen, so kleine, auch eigentlich Street Food, ne? Kleine Stände mit verschiedenen Essen. Es gibt Bars, wo es so Naturweine gibt zum Probieren, so Craft Beer und zwischendrin, und das fand ich dann toll, ein Buchladen, Buchhandlung. Mhm. Also da gab es auch englische Bücher und Bücher auf Niederländisch. Also es ist toll. Also diese Phoenix Food Factory ist ein total schönes Konzept. Und das alles dann, kannst du ja auch da drin was holen und setzt dich raus und da stehen Bänke und Tische und es ist wie immer einladen in Rotterdam und guckst dann wieder auf den Riddenhafen, auf den Rheinhafen. Ja, also die Kombination alt, neu, Wasser begegnet dir immer wieder und das finde ich super. Und man kann auch, das finde ich auch toll, weil ich es vorhin gesagt habe, wir sprechen viel in so einem Ort natürlich viel über Brücken oder kleine Brücken oder einen Steg. Und von da, von dieser Phoenix Food Factory, von dieser alten Markthalle, geht von einem Kap zum nächsten, so einen kleinen Steg zum Wilhelmsplein. Quasi, ne, das nächste Kap. Und da kann man nicht dran vorbeigucken. Da steht nämlich ein ganz, ganz berühmtes Hotel, das Hotel New York. Altehrwürdig, wuchtiges Gebäude, sieht sehr schmuck aus da. Je nachdem, wie man da drauf guckt, hat man halt dieses alte Hotel New York, so ne, mehrere Stockwerke hoch, so altes, massives Steingebäude. Und hinten dran hast du dann diese moderne, weiße Erasmusbrücke. Google das mal, ne? Diese Brücke, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, ihr kennt sie auf Bildern sofort.
Ja, ich habe die hab ich im Kopf. Ich habe zwei Sachen im Kopf. Die eine sage ich noch nicht, aber die eine war diese Erasmusbrücke, ja.
Ja, das sieht toll aus. Das hast du in Rotterdam für Leute, die gerne so Echtbilder haben, ne, zum Gucken. Also Leute, die Echtbilder mögen. Andere nennen es einfach Aussichten. Also Leute, die Aussichten, ich rede nicht um Kopf und Kragen, Leute, die Aussichten mögen, das ist da in diesem Hafengebiet in Rotterdam echt super. Und du hast halt dieses Gebäude, dieses Hotel New York. Und das ist direkt am Ufer der Maas. Das ist der eine Fluss, ne, Rhein und Maas. Und der, das ist der ehemalige Hauptsitz des Schifffahrtsunternehmens beziehungsweise der Schifffahrtsgesellschaft Holland-Amerika-Linie. Vielleicht sagt einem das was. Aus dem 19. Jahrhundert. Denn von Rotterdam durch diesen Hafen sind 100.000 Europäer ab Richtung New York, ab Richtung Neue Welt. Also Rotterdam ist einer der großen Häfen, wo die Menschen in der Zeit einfach ausgewandert sind nach Amerika. dann steht man da und denkt, okay, ja, es ist verrückt, was, wie viele Menschen hier vorbeigekommen sind. Und mittlerweile ist es ja so ein bisschen andersrum. Also diese Migrationsströme haben sich ja gewandelt. Ne? Jetzt ist Rotterdam nicht mehr der Ort, wo alle weg wollen, sondern viele wollen dahin. Ne? Also es ist eine Destination für Einwanderer geworden. Und das macht die Stadt halt so spannend. Ne? Also ich habe nochmal nachgeguckt, man sieht es im Stadtbild, das ist wirklich bunt. Also man hat auch wirklich manchmal das Gefühl, New York ist ja auch so eine Stadt, wo Menschen aus aller Welt leben. Und das hast du in Rotterdam auch. Also im Stadtbild siehst du das. Ich liebe das da. Und dann habe ich nochmal geguckt, also in Rotterdam leben Menschen aus 170 verschiedenen Nationen. Ne? Also die Hälfte der 600.000 Einwohner, ne, haben einen nicht niederländischen Ursprung, krass, und haben quasi eine Familiengeschichte irgendwo anders auf der Welt.
Krass, das ist extrem, oder mir fehlt kein besseres Wort, das ist schon beachtlich. Ich musste gerade kurz an Antwerpen denken, das ja auch so eine Stadt war, aus der viele dann, ne, in die neue Welt sozusagen gereist sind, aus welchen Gründen auch immer. Also wir haben eine Stadt, in der wahnsinnig viel Bewegung war, ist, Handel, hin, zurück und so. Aber das ist natürlich nicht jemand, das ist ja schon krass. So. Also das ist ja ein Anteil, der wirklich bemerkenswert ist. Und das mit New York, was du sagst, ich habe auch so, ja, wie gesagt, ich komme von diesem, also näher an das New Yorker Stadtbild kommt man in den Niederlanden nicht aus, als in Rotterdam, finde ich. Also ich bin immer noch bei der Brücke. Ne? Die Brücke ist ja wirklich sehr, 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 ist ja wirklich so eine Landmarke. Ne? Die, ja. Wie heißt die nochmal?
Erasmusbrücke.
Erasmusbrücke.
Ja. Wenn, so Mitte der 90er ist die fertiggestellt worden.
So jung ist die, also, krass. Okay.
Ja. 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 Okay. Ja, und du hast halt Rotterdam, ne? Du hast diese verschiedenen Nationen. Wenn man sich da so ein bisschen einlässt, da, ne, gibt's auch Probleme, wie überall, wenn Menschen zusammenkommen. Aber sie versuchen halt, mit ganz vielen Orten und Begegnungsstätten, das auf eine gute Weise zu bringen. Das ist halt so. Also wenn Leute zusammenkommen, muss man halt gucken, wie man verschiedene Vorlieben und das Leben halt so organisiert. Ne?
Ja, es gibt ja auch genug Probleme, wenn Leute unter sich bleiben. Also das ist,
genau.
Deshalb ist das immer der bessere Weg. Dafür stehen wir ja auch, wie du am Anfang sagtest, Reisen als Kultur tätig. Wenn Kulturen sich begegnen, können sie sich abgleichen. Das ist wichtig, dass wir verstehen, dass es auch anders gehen kann, muss, und den Mittelweg zu finden, das würde uns allen jeden Tag sehr gut bekommen. Ja.
Und nicht alle sind gekommen, um zu bleiben in Rotterdam, um mal da die Kurve zu bringen. Es gibt diesen gigantischen Hafen und da gibt es halt auch ein gigantisches Kreuzfahrtterminal. Das ist nicht zu übersehen. Also als ich da war, war kein Kreuzfahrtschiff da, aber offenbar legen da auch gigantisch große Kreuzfahrtschiffe an. Ja, wie man das halt so findet, es ist so ein bisschen, also ich habe das ja auch schon in anderen Hafenstädten erlebt, wenn auf einmal halt so ein gefühlt 400 Stock hohes Ding halt reinkommt und einen Schatten auf die ganze Stadt wirft. Das ist, glaube ich, in Rotterdam ein bisschen anders, weil die halt einfach einen riesen Hafen haben. Was halt ganz schön ist, was ich ganz toll fand, was macht man mit ehemaligen Passagierschiffen? Man hat das, eins von diesen Schiffen hat man einfach in den Hafen gesetzt und das ist jetzt Hotel, ein Restaurant und auch ein Museum. Ne? Also du kannst natürlich, wo es so viel Wasser gibt in Rotterdam, kannst du auch auf dem Wasser schlafen, ohne dass sich das Schiff fortbewegt. Vielleicht schwankt es da noch ein kleines bisschen, aber ich glaube, bei so einem großen Schiff merkt man das wahrscheinlich gar nicht und wird dann wahrscheinlich eher so gemütlich in den Schlafreihen geschunkelt. Übrigens, wir waren ja bei diesem Hotel New York, da kam ich auch drauf auf dieses, auf diese Amerika-Holland-Linie. Mhm. Ne? Ich bin da nicht nur tagsüber vorbeigekommen, ich bin da abends auch nochmal vorbeigekommen. Das sieht besonders toll aus. Also die Stadt sieht muss ich mal sagen, abends und nachts besonders toll aus. Diese Architektur, es gibt ein Lichtkonzept. Ne? Diese Stadt, sie glitzert, sie funkelt, sie ist schön angestrahlt. Das Licht hat alle möglichen Farben, je nachdem, wo man vorbeikommt. Die Brücken sind angestrahlt, die einzelnen Gebäude sind angestrahlt. Also das ist wirklich toll. Das macht Spaß. Und dieses Hotel New York sieht auch besonders aus. Nachts, ich bin da vorbei noch so spaziert, so ein bisschen später, so nach dem Essen und nachdem ich in der Bar war, bin ich da nochmal vorbei. Und da war aber komplett geschlossene Gesellschaft an dem Abend. Ich konnte also eigentlich nicht rein, aber ich wollte ja so gern mal. Okay. Und da gibt's ja in so einem Hotel, in so einem großen Gebäude, gibt's verschiedene Eingänge. Ich habe mich da mal kurz reingeschummelt und reingeschmuggelt. Super schön da drin. Also ich bin nur durchgelaufen, ich habe nichts entwendet und habe auch niemanden gestört. Ich habe nicht mitgetanzt, also das meine ich damit. Ich habe niemanden gestört und habe die Party nicht gestört. Aber ich wollte einfach mal die Lobby sehen und das Restaurant mir einfach mal reingucken. Also es lohnt sich auf jeden Fall am Tage und in der Nacht. nach diesem Ausflug, nach dem kurzen jetzt in die Nacht, gerne wieder zum Tag, weil wir haben ja quasi jetzt so einen Marsch durch die Stadt gemacht, so eine kleine Wanderung und sind immer noch dabei. Das Tolle ist, und das fand ich auch mega, ein echter Tipp, wie man auch durch die Stadt kommen kann, vor allem von einem Kap zum nächsten, Wassertaxi.
Okay, ist das öffentliches Verkehrsmittel da, oder was?
Ja, okay. Und es ist nicht so, es gibt ja so Wassertaxen, die quasi, wo du allein fährst und die sind ja richtig teuer. Ja. Aber da gibt es halt so Wassertaxi für 4,50. Das ist jetzt nicht so super privat, das ist eher wie so ein Mini-Taxi auf dem Wasser. Ne? Mhm. Also die warten dann so ein bisschen, da gibt es auch ein paar Zeiten und es gibt auch einen Plan und überall gibt es Schilder. Und wenn dann ein paar Leute da sind, fährt er los. Tipptopp. Also macht total Spaß, habe ich ein paar Mal gemacht. Für 4,50, also hat es damals bei mir gekostet, keine Ahnung, aber das fand ich eigentlich vernünftig, um von A nach B zu kommen. Ich glaube, wenn man nicht allein in so einem Ding sitzt, ist es auch halbwegs nachhaltig, schätze ich mal.
Du siehst ja auch was, also das ist ja immer der Vorteil vom Boot. Ja. Du siehst auch nochmal eine andere Perspektive auf den Ort, in dem du bist. Ne?
Genau, und an so einem Wasserort ist es halt auch mal schön, auf so einer Fähre oder so einem kleinen Bötchen zu sitzen. Kreuzfahrtschiffe sind ja nicht so meins, aber so Fähren und so kleine Wassertaxen fand ich schon super. Und wir sind dann auch, diese Truppe, die da an Bord war, ich war da irgendwie, das war total lustig, weil ich so mit zwei Familien, eine niederländische Familie mit zwei Kindern und eine Touristenfamilie, die kam aus Indien. Das war auch eine schöne Kombi. Und das war auch so, das war ein schöner Moment, weil die Kids, das ist dann lustig, so halt Kinder, die dann 5, 6 sind. Die Eltern haben natürlich tierische Angst, dass die Kinder irgendwann über die Reling gehen, aber du hast ja innen so eine abgeschlossene Kabine, ne? Und dann sind die da rumgepäst und die Eltern hatten dann nicht nur Angst, dass sie über das Wasser gehen, sondern mich nerven, aber ich finde das ja eigentlich dann ganz schön. Dann haben die Kids dann auf einmal angefangen miteinander zu spielen in ein paar Minuten. Das war ein total schöner Moment und du gleitest da übers Wasser rein in den Fährhafen. So heißt der. Hätten nur ein bisschen anders geschrieben, mit V und Doppel-E, der Fährhafen. Mhm. Wunderschöner Hafen, auch eher alt. Das ist so die Ecke direkt an der Innenstadt, die nicht komplett zerstört war. Also die Innenstadt, die war wirklich komplett zerstört von Rotterdam. Und aber an den Rändern, und das ist da an einem Fährhafen, da ist so eine alte Speicherstadt stehen geblieben. Ne? Also diese Speicherhausarchitektur. Und da stehen so alte Villen. Ne? Also da gibt's so einen Anleger, wenn man von dem runterläuft, da stehen schon wirklich ein paar Häuser, wo man denkt, okay, hier gibt's auch ein paar Leute, die echt gutes Geld verdienen. Da möchte ich auch wohnen. Dann gibt's, das fand ich auch ein mega Gebäude, The Atlantic, wenn man da durchläuft. Das war so das erste Bürogebäude aus den 20er Jahren da. So wirklich so ein Bürogebäude. Ne? Aber halt in den 20er Jahren hat man ja so ein bisschen opulenter gebaut, jetzt nicht so ein Viereck dahingestellt, sondern richtig schön. Und da auch wieder diese Kombination, du hast The Atlantic, dieses alte Gebäude, und hinten dran steht eins der höchsten Hochhäuser der Stadt. Ne? Auch wieder so ein schönes Bild, so eine schöne Aussicht, so eine schöne Verbindung. Apropos schöne Bilder, in diesem Fährhafen, wenn ihr euch für Kunst interessiert, genau da in der Ecke ist so eine versteckte Galerie. Die sieht man nicht auf den ersten Punkt. Das muss man wissen. Roof A.
Ja. Wie das Dach oder was?
Genau.
Okay.
Genau. Mhm. Dach A. Ne? Also, und das Ding hat auch eine Dachterrasse. Und hat eine tolle Aussicht. Sowieso, ne? Also das kann ich empfehlen, weil das so eine kleine Galerie, so eine kleine Kunstgalerie ist. Sowieso gibt es ganz viel Kunst da im öffentlichen Raum. Also Skulpturen, moderne Kunst. Manchmal kann man da drauf auf sitzen, also auch wieder einladen, ne? Also wieder verbinden. Nicht so, oh, geh da nicht hin, fass nicht an, sondern irgendwelche schöne Sitzbänke. Weißt du, so schön gestaltet, wo man so einladen und sagt, setz dich da hin, entspann mal ein bisschen, komm ins Gespräch mit den anderen. Das hast du da ganz, ganz viel. Ja, und dann habe ich mich ja in diese Salatschüssel da verliebt, ne? Das habe ich vorhin schon gesagt. Ja. Wenn wir bei Kunst sind, dazu gleich mehr. Erst noch zwei Tipps. Wir sind auf dem Weg quasi zu diesem unfassbaren Bauwerk irgendwie. Auf dem Weg sollte man nicht verpassen. Ich versuche das wieder so ein bisschen auszusprechen, wie es eigentlich heißt. Das Show Nord, das sieht lustig ausgeschrieben. SCH und dann 2 O und dann ein N, nochmal 2 O, also Nord, alles irgendwie Show Nord. Das ist ein kleiner Garten im Het Park. Der Het Park ist so einer der größten Parks in Rotterdam, ne? Viel Grün hast du da überall. Das ist tatsächlich ein kleiner, geheimer Garten und ist wirklich verblüffend. So ein Garten aus dem 19. Jahrhundert, da ist er angelegt worden, halt ein Privatgarten war das damals. Der ist erst 1973 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Sonst haben da halt irgendwelche reichen Leute sind da durchgelaufen und haben Gärtner und Gärtnerinnen das schuften lassen. Du gehst da rein, das ist so ein bisschen bekloppt. Da waren auch nicht viele Leute an dem Tag. Du gehst da rein, bist wie in einer anderen Klimazone. Also du trittst ein mitten in der Stadt in so eine Märchenwelt. Es ist auf einmal sehr, sehr grün, in alle Richtungen verwachsen und zugewachsen. Ne? Also stell dir vor, du kommst halt rein und links und rechts von diesen kleinen Wegen sind halt entweder dichte Hecken oder große Bäume und Büsche und die wachsen so, der Weg wächst so nach oben zu. Ne? Also an manchen Stellen siehst du den Himmel gar nicht mehr, ne? Weil das so eng zugewachsen ist. Und das meine ich so, diese mystische Märchenwelt, überall ist Moos und dann stehst du ja plötzlich vor einem Ginkgo-Baum, der normalerweise eigentlich ne, wahrscheinlich eher so in Asien steht, ja. In Japan steht. Ne. Dann so eine libanesische Zeder, die ich so groß und so bombastisch eigentlich nur im Libanon in den Bergen mal gesehen habe. Und so geht das weiter. Also mega Pflanzenvielfalt. Du siehst, da wird sich drum gekümmert. Das ist alles auf engstem Raum. Und ich kenne mich echt nicht gut aus mit Flora und Fauna. Aber das war massiv. Ne? Da war ein Vogelgezwitscher, die fühlten sich da wohl. Ne? Also manche machen so Urwaldgeräusche und plötzlich ist da Wasser mit so japanischen Karpfen drin. Irre. Ne? Also okay. Wie gesagt, das ist also dieser geheime Garten ist wirklich toll, wie so eine kleine Oase da. Und dann hast du den Gegensatz, diesen Het Park, den ich eben schon angesprochen habe. Das ist so ein großer grüner Park mit so Rasenflächen. Toll, mal zum Runterkommen, zum Picknick machen. Und da mittendrin, und jetzt kommen wir Richtung vierte Mahlzeit, Leute. Jetzt wäre es interessant. Da mittendrin in diesem Het Park steht auch so ein altes Kutschhaus. Ne? Mhm. So, keine Ahnung, aus Downton Abbey kennt man halt so aus Filmen und Serien kennt man ja halt so diese Parks, wo in der Mitte halt so ein altes Haus steht.
Ja.
Und das ist da auch so, und das ist Parkit Café. Wunderschön. Also im Sommer halt natürlich mitten in diesem Park, du hast quasi der Park ist der Garten dieses Cafés und da stehen alte große Bäume, die Schatten spenden. Das ist wunderschön, weil du dieses historische Haus hast, hast vorne so ein bisschen Kies, ne? Das macht irgendwie, du fühlst dich auch so ein bisschen, als wärst du so, ne? Keine Ahnung, der Fürst. Ne? Du bist so ein bisschen adelig. Kommst du deinen Sneakers und deinem Dudan mit deinem zerknüllten T-Shirt und den alten Hosen da drüber gelaufen und fühlt sich aber halt, als wäre es was Besseres. Aber ich sag mal, da musst du hin. Ne? Dieses Geräusch auch und dieses Laufen lenkt da viel ab. Und in 1A vierte Mahlzeit, also wunderschön, ne? Erstmal haben die das sehr geschmackvoll und stylisch und hip irgendwie da eingerichtet und renoviert und die Niederländer und Niederländerinnen, die können das ja auch, ne? Also so irgendwie so stylisch sein und so, muss man echt sagen. Also die Leute auch in Rotterdam, ne, gut angezogen, ne? Gut, aber halt auch nicht übertrieben, ne? Also wirklich so gut, ne? Also sagst du, wow, okay. Da, ich brauche auch mal ein neues Shirt oder wo ist die Hose eigentlich her? Und also nicht teuer, meine ich jetzt. Nicht so edel, wo man so drauf gucken kann, oh, der ist reich, sondern einfach stylisch. Und das haben die auch in die Möbel da rein. Ne? Viel Holz, sehr hell, großer weißer Raum, der Boden so schwarz, grau, weiß, gefliest, ne? So stylisch skandinavische Holzbänke drin, eine offene Bar, alles offen. Ne? Küche, die Bar, super nette Leute. Und dann habe ich da eine vierte Mahlzeit genossen, mein Lieber, die ich so noch nicht hatte und bin sehr gespannt, ob du davon schon mal gehört hast. Okay. Ich habe, ne, da waren so ganz viele, auch so im offenen, so ein Glasding, waren so ganz viele Kuchen drin. Hm. Und da dachte ich, normalerweise würde ich das nicht machen, aber für den Podcast probiere ich mal ein Stückchen.
Klar, Alter, ja, genau.
Ne? Ne, man opfert sich, man gibt und gibt.
Man gibt und gibt und gibt, ja.
Ne. Und dann sagte dieser Typ, probier doch mal diesen ukrainischen Honigkuchen. He said, why don't you try the Ukrainian honey cake? Und ich so, okay. Ne, also der ukrainische Honigkuchen, damit will ich jetzt nicht sagen oder zeigen, auf welcher Seite der Geschichte ich stehe, sondern der sah auch super aus und er schmeckt. aber das Ding schmeckte auch mega. Ne? Und da war auch offenbar, so wie der Typ erzählt hat, von Ukrainerinnen, Ukrainern gemacht, die dort halt gerade, wie viele halt auch Zuflucht finden in Rotterdam. Ist ja nicht nur, dass viele gerade in Deutschland sind 2023, sondern auch in den Niederlanden. Und ich habe mir dann dieses Stückchen Kuchen erklären lassen, weil ich dachte, Jochen fragt wie sieht der aus?
Genau, ich will gerade, was geht ab? Sind das Schichten? Ist das durchzogen mit Honig? Was geht ab? So, was ist das?
Ich kenn dich, ne? Ja. Schichten ist ganz gut. Der besteht so aus ganz vielen dünnen Schichten. Dicker Teig, ne, wird gemacht. Und der wird dann, ich sag das, was der Typ mir gesagt hat, ne? Der dicke Teig wird hergestellt und dann wird der ausgerollt, erstmal der Teig, und gebacken. Bis er so fast schon golden-gelb keksartig ist. Und dann werden diese Keksschichten, die werden dann mit so Sauerrahm, fast mit so einer Sauerrahmglasur so überzogen. Und dann wird ziehen lassen. Also dann wird quasi wieder aus dem Keks kommt wieder Feuchtigkeit rein.
Ah, da wird er wieder saftig, okay.
Genau, da zieht wieder Süße und Saft rein in die Schichten. Und die Schichten werden natürlich wieder weiß. Ja? Und dann werden diese Teigschichten, die so, die wieder fluffig sind, die werden dann aufeinander gestapelt. Und außenrum wird dann auch so einen zerkrümelten Teig mit so einer Glasur drum gelegt. Also sieht gut aus, ist mega süß, schmeckt super. Hatte ich aber diese Honigsüße in einem Kuchen auch noch nie geschmeckt. Also mega. Ne? Geht in meine Kuchen Hall of Fame ein. Ne? Machen wir natürlich auf Instagram. Ne? Vierte Mahlzeit bei Reisen und Essen muss natürlich dieses Stückchen Kuchen, was ich auch fotografiert habe, wie ich ja fast alle mein Essen fotografiere, für euch. und für Jochen.
Ja.
Das macht auch optisch was her. Also sucht mal, wenn ihr was Besonderes machen wollt, sucht mal dieses Rezept raus. Gibt's im Netz. Und hat mich gestärkt.
Ja. Also ich habe jetzt eine Assoziation zum Kuchen, der auch aus der Ecke der Welt stammt. Ich glaube tatsächlich irgendwie ursprünglich russische Wurzeln hat. Und der hatte auch tatsächlich wahnsinnig viele Schichten. So, es war ein dunkler Teig mit heller Creme dazwischen. Und ich stand vor diesem Kuchen mal, es war in Köln, einfach im Café bei mir um die Ecke.
Ja, ja.
Und dachte so, wie kriegen die das so dünn geschnitten? Und die Frage ist jetzt beantwortet. Weil es sind die Schichten, die dann sich wieder zusammenfügen zu was sagt ihm. Das ergibt Sinn. Ich habe wieder was gelernt. Also das ist tatsächlich, das bringt mich weiter, Michael. Vielen Dank.
Das Schöne ist ja, was ich ja mich auch über die Jahre immer mehr trau, halt auch Leuten vor Ort halt einfach Fragen zu stellen.
Ja.
Ne? Also nicht zu sagen, was ist das für ein Kuchen, sondern wie einfach halt naiv zu fragen. Also ich frage das ja nicht jetzt das Fragenwillen, sondern weil es mich interessiert, wie wird der gemacht? Mhm. Ne? Wie ist das? Und dann wird jemand gesucht, wer kann, ne? Da waren so 4, 5 Leute und so, wer weiß, wie der Kuchen geht? Und dann so, ja, war ich, war bla bla bla. Und dann kommt jemand und erklärt diesen Kuchen. Und das ist eine schöne Situation, weil du kommst ins Gespräch und ich habe da bestimmt 5 bis 10 Minuten mit der Person da gestanden und erzählt. Und dann erzählt die ein bisschen was von sich, von dem Café und wie man auf die Idee des Kuchens gekommen ist. Ich weiß, man ist manchmal halt so ein bisschen schüchtern und traut sich nicht, gerade wenn es eine andere Sprache ist. Aber was ich immer feststelle und auch immer mehr feststelle, wenn man wirklich neugierig fragt und das wirklich wissen will und das so ein bisschen ausdrücken kann und höflich ist, dann hat man manchmal ganz tolle Gespräche und erfährt noch ein bisschen mehr. Und gerade wenn man dann sagt, man ist jetzt hier auf einer Reise oder ich mache einen Städtetrip und was hast du schon gesehen? Und man kriegt da doch immer wieder Tipps oder man kann auch fragen, ne, was darf ich in Rotterdam nicht verpassen und lass die Sehenswürdigkeiten weg, sondern was zeigst du deinen Freunden, wenn die mal da sind? Ne? Und das ist toll. Das war auch da in diesem wunderschönen Café, in diesem Head Park, war das eine schöne Begegnung. Und
also vielleicht kann ich da noch ergänzen, weil ich das ganz wichtig finde. Also jetzt, mir war das nie so bewusst, aber ich weiß ja, ich kann ja gut solche Fragen stellen. Es zeigt ja auch einen Respekt vor der Sache, also auch ein ernsthaftes Interesse. Ich will das jetzt nicht so hochhängen. Du hast ja jetzt keine wissenschaftliche Beratungsstunde daraus gemacht, aber dich interessiert ein Lebensmittel, das die da verkaufen. Und wenn denen das wichtig ist, so wie dir, das hat ja auch eine Form von Würdigung. Das heißt nicht, dass jetzt jeder Mensch sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, wenn er den irgendwie was fragt oder so, aber das kann halt auch echt mal nach vorne losgehen. Und ich nehme das auch so wahr, weil man einfach Interesse an der Sache hat. Und dann freuen die sich, weil weil Leuten, denen ihr Angebot nicht egal ist, könnte sowas eine Freude bereiten, vielleicht zu erklären, warum das und wie das eingekommen ist. Und ich kann da nur zustimmen. Also das finde ich gut, was du gesagt hast.
Ja, ja. War ein schöner Moment, war ein echt schöner Moment, der mich dann auch immer wieder bestärkt, sowas zu tun. Weil man fühlt sich ja manchmal, soll ich, ist das doof oder hin und her. Ja, es gibt auch den Moment, wo es mal doof ist oder wo das Gegenüber netter aussieht, als es vielleicht ist. Ne? Das kann natürlich auch passieren, aber davon soll man sich nicht abschrecken lassen. Also in meiner Erfahrung, jetzt mal, das ist keine wissenschaftliche Studie, aber 8 von 10 Menschen, die ich anspreche, sind eigentlich sehr freundlich, wenn ich sie anspreche. So. Wir gehen mit diesem frisch gestärkten ukrainischen Honigkuchen weiter durch Rotterdam und begeben uns jetzt auf den Kunsthighway. Und ich verspreche euch, selbst wenn ihr sagt, oh, Kunstmuseum, das ist jetzt bei mir nicht so Prio 1 auf Reisen, ist es bei mir normalerweise erstmal auch nicht, aber ihr fliegt gleich weg. Also ich mache das auch immer öfter und traue mich immer mehr, weil das auch spannend ist. Und auch das Drumherum und die Geschichte um Kunst halt einfach viel mit einem machen kann und viel erklären kann, warum da was steht oder warum da sowas ist. Wir begeben uns auf diesen Kunsthighway durch den wunderschönen Museumspark. Also es ist erstmal auch wieder einfach ein Park mit Kunst drin. Und dann sieht man es auf einmal, da sieht man sie. Ich hatte schon zweimal getroppt, mir fällt kein anderes Wort für ein, diese gigantische, silberne, verspiegelte Salatschüssel.
Da ist er.
Und du läufst drauf zu, auf dieses Gebäude. Und in der Fassade spiegelt sich die Skyline von Rotterdam und die Bäume des Museumsparks. Das ist schon mal, ne, je nachdem, wie Licht drauf fällt, wie die Sonne drauf fällt, ist das einfach ein tolles Bild. Ne? Man macht sofort irgendwie, ein blödes Selfie da gemacht in der Spiegelung und so.
Hat noch nie jemand vor dir gemacht, wahrscheinlich. Ja,
nein, ich war der Allererste. Die Leute haben geklatscht.
Geile
Idee. Die haben mich so hochgeworfen. Weißt du, so eine Traube von Leuten hat sich gebildet, haben mich einfach hochgeworfen, haben gefragt, wie heiße ich. Also, ich bin der Michael. Und dann haben sie einfach nur Michael gerufen. Und das war aber auch ein schöner Moment. Das war der zweitschönste Moment nach dem Honigkuchen. Ja. Nein, das Ding, also diese Schüssel 35 Meter hoch und oben, du siehst auch schon von unten, wow, da sind obendrauf Bäume. Ne? Da muss also eine Dachterrasse sein und da ist wirklich eine und kannst da auch wirklich hin. Offiziell heißt das Ganze das Depot. Und das ist das erste öffentlich zugängliche Kunstdepot der Welt. Und das befindet sich, ich habe es vorhin schon mal gedroppt, neben dem sehr berühmten Museum in Rotterdam, Boijmans van Beuningen. Da habe ich auch gelernt, dass die meisten Museen, also weltweit auch die größten, die zeigen eigentlich nur so 5-10% ihrer eigentlichen Sammlung. Also gerade bei diesen altehrwürdigen Museen, das meiste lagert irgendwo.
Okay.
Also Museen haben unfassbar große Lager, wo sie ganze Ausstellungen oder verschiedene Stücke halt lagern und halt darauf warten, die Ausstellung zu ändern oder was zu tun. Und dieses Depot zeigt jetzt quasi das Lager dieses Museums. Und das hat einfach halt nur so einen Wow-Effekt. Ne? Da sind in diesem Museum sind 150.000 Objekte.
Holy shit.
Und die sind so in 14 Lagerabteilen mit 5 verschiedenen Klimazonen untergebracht.
Gottes Willen.
Okay. Ne? Also je nach Kunststück und Objekt braucht es ja auch, ihr müsst ja auch darauf aufpassen, wie die Temperatur ist, die Luftfeuchtigkeit ist, ne? Je nachdem, wie alt es ist. Und du kannst das, diese Sammlung und diese Orte, die kannst du dir anschauen. Also du siehst, wie die Dinger erhalten werden, wie das verwaltet wird, wie die restauriert werden. Ne? Also das ist jetzt nicht wie so eine Kunstausstellung in so einem Museum. Trotzdem, diese Dinger hängen an verschiedenen großen Metallgittern. Sie liegen in Schubladen oder auf Regalen. Ne? Zentral im Innenraum dieses Depots sind so breite, große Treppen. Also das ist allein schon ein Erlebnis. Ne? Die führen so kreuzweise durch dieses 6-stöckige Atrium. Ja, du stehst da drin und du guckst hoch und da sind so 6 Stockwerke hoch, diese breiten Treppen gehen nach oben und von den Treppen hat man dann so einen Blick auf so schwebende Glasvitrinen, da sind dann auch wieder Kunstwerke drin, also allein da nur zu stehen das ist, bis das Auge und das Gehirn, je nachdem, je nach Geschwindigkeit, ist es auch schwer, erstmal in diesen Raum zu greifen. Das macht es halt so, so besonders, ne? Und du stehst dann, guckst dir das erstmal an und kannst es so architektonisch auch, musst es erstmal begreifen. Und es ist wunderschön in meinen Augen. Und dann siehst du halt Leute, die da einfach, du kannst da ganz normal durchlaufen und dir das alles anschauen. Da werden so Gruppen durchgeführt, ne? Und du kannst auch durch diese Räume laufen. Manche empfindliche Objekte oder ne, sowas wie Fotos, Zeichnungen, die kannst du jetzt nur, oder alte Bilder, die kannst du nur auf Anfrage sehen, oder dann gibt es Gruppenführung. Dann kannst du auf diesen Führungen aber auch zugucken, wie so ein Monet oder so ein Van Gogh restauriert werden. Also da arbeiten Leute, die Kunstwerke restaurieren.
Krass.
Und du guckst halt dabei zu und läufst da durch, ne? Und da sind auch immer vor diesen Hallen, vor diesen verschiedenen Abteilungen, sind große Fenster, also riesig große Fenster. Und du kannst von außen, die sind, manchmal sind die dunkel innen, dann kannst du von außen so einen Knopf drücken, machst Licht an, dann kannst du in diese Halle reingucken. Und die ist aber auch so schön und offen wieder aufgebaut, dass du halt wirklich was siehst. Und neben den Fenstern sind dann oft auch Tafeln, die erklären, was da drin ist, was da gelagert wird. Also es ist, sowas habe ich nicht gesehen, und es ist wunderschön, weil du dann halt dieser Zugang zu Kunst, der ja manchmal einfach schwer ist, weil du manche Sachen nicht verstehst oder denkst, du machst es falsch oder raffst es vielleicht eh nicht. Und das ist halt wieder so eine sehr bodenständige Art und Weise, damit umzugehen. Es gibt genug, selbst wenn die Kunstwerke, wenn die einzelnen Bilder nicht so interessieren, allein das Gebäude ist toll, und natürlich oben diese Dachterrasse, die ist begrünt, du hast eine tolle Aussicht auf die Stadt, du hast noch ein Restaurant, wo du toll sitzen kannst, ein tolles Café. Das war wirklich, also dieses Depot ist wirklich der Wahnsinn, und war für mich, sagen wir mal, der überraschendste Höhepunkt. Das hatte ich halt wirklich nicht auf dem Zettel, das Ding.
Das habe ich noch nie von gehört. Ich finde, das klingt wie so eine aufgeklappte Kunstmatrix, und das meine ich gar nicht abgehoben, sondern total. Also, ja. Ist das umsonst der Eintritt oder was? Oder also kostet das Geld, da reinzugehen?
Ja, kostet Eintritt. Ist nicht ganz umsonst. Es gibt auch gewisse Zeiten, da sollte man einfach Online-Tickets vorbuchen. Ja. Ne? Weil das ist jetzt im Moment so das große Ding in Rotterdam. Da wollen jetzt natürlich alle hin. Und man sieht es dann auch von Weitem. Und mich hat es auch so magisch angezogen. Ne? Wenn du aber Kinder und Jugendliche sind unter 18 gratis, Studenten kosten nur die Hälfte und Erwachsene 20 Euro. Es ist es aber wirklich wert, ne? Also das kann ich wirklich sagen. Also der 20 ist für ein paar Stunden, wenn man sich dafür interessiert, gut angelegt. Und zumindest, wenn man sagt, drin nicht, aber von außen ist es toll.
Ja, also genau, also für mich klingt das ja spektakulär einfach. Also dass du, wie gesagt, Kunstmatrix aufgeklappt. Also einerseits, du gehst irgendwie in diesen Ding, was ja schon ein Kunstwerk ist, umher, du scheinst da ja manchmal durch Gemälde zu blättern, wie so auf so, weiß nicht, so, ich meine das gar nicht herablassen, Teppichständern oder so Posterständern. Andererseits siehst du, wie so ein Gemälde restauriert wird, was mega interessant ist. Also für mich klingt das nach einer, also so wie du das schilderst, nach einer der besten Ideen, wie man modernen Kultur in eine Stadt einbauen kann und den Leuten auch noch mehr geben kann, als sie überhaupt schon so hatten. Das ist wahnsinnig smart.
Ja.
Also das klingt extrem... Ja. Ja, smart. Das klingt extrem smart.
Fand ich auch, weil einfach, es ist lustig. Da ist auch lustige Kunst, also öffentliche Kunst in diesen Glasvitrinen. Also es ist anfassbar, es ist machbar, du kannst irgendwo mal den Kopf durchstecken. Ne? Allein ich bin weit über 40 und ich hatte so großen Spaß daran, an diesen ganzen Scheiben vorbeizugehen und das Licht dort anzumachen. Keine Ahnung, weißt du, du bist irgendwie in Aktion, ne? Und dann oben diese Dachterrasse hat Spaß gemacht, auch wieder so diese Verspiegelung, wie die mit der Stadt spielt und der Skyline spielt. Also das Depot, wirklich ein toller Ort, ein smarter Ort. Und von denen gibt's noch mehr. Es gibt noch so ein architektonisches Ding, was mich auch weggehauen hat, was auch total smart ist. Und da gehen wir von Kunst in Richtung Essen. Hast du Lust, Jochen?
Eventuell bin ich dabei, ja.
Ja. Nächster großartiger Höhepunkt, die Markthalle von Rotterdam. Gibt's seit, auch noch nicht so lang, seit 10 Jahren knapp, 2014. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Auf dem Marktplatz in Rotterdam, in der Innenstadt, hat man ein Gebäude hingestellt. Mich erinnert es erst an eine riesig große Waschtrommel von einer Waschmaschine. Ja, weil ich so ein cleaner Typ bin. Keine Ahnung. Das war mein erstes Ding. Es ist ein hufeisenförmiges Gebäude, 11 Etagen hoch. In den Seiten sind Wohnungen drin. 11 Etagen hoch, Wohnungen. Alles ist gebogen wie ein Hufeisen. Stell dir vor, es ist ein Hufeisen. In den breiten Seiten aus Beton sind Wohnungen. Dann kommt eine riesig große Glasfront. Und diese Glasfront, die ist quasi die Markthalle. Also das Innere dieses Hufeisens ist eine gigantisch große Markthalle.
Ach, krass, also du hast praktisch, das Hufeisen steht sozusagen auf dem Boden und oben ist das so, geht der Bogen so rum, oder was?
Genau. Und da sind so Wohnungen und Shops drin, Alter. Im Keller ein Supermarkt. Ja. Und in der Mitte, das Herzstück, ist quasi die Markthalle mit Essständen. Innen ist der Raum halt mega hoch und du guckst quasi, wenn du da eine Wohnung hast, die Leute, die da wohnen, gucken halt quasi, wenn sie sich, keine Ahnung, duschen, in die Markthalle rein.
Wie geil, ne?
Mega. Ne? Die Idee finde ich, ne? Du schaffst Wohnungen im öffentlichen Raum und verbindest das mit diesem Markt, mit dieser, wir treffen uns hier alle, Gedanke. Du kommst aus dem Staunen nicht raus, dann in der Markthalle halt, die ist halt voll mit Essenständen. Also du kriegst halt wirklich, ich habe coole so niederländische Kroketten gegessen, da ballern die ja alles Mögliche rein, was es gibt. Ne? Ja. Asiatisches Streetfood. Dazwischen dann Verkaufsstände, du kannst ja halt Brot, Käse, Schokolade, Fisch, Fleisch, Blumen, Pflanzen, Tulpen aus Rotterdam, keine Ahnung, wenn du das möchtest, kaufen. Ne? Und an den Seiten dann auf so ein bisschen höheren Emporen gibt es auch wieder Bars und Restaurants mit italienischen, orientalischen, marokkinischen Menüs. Also du sitzt halt da drin, in diesem großen Treiben, trinkst halt, keine Ahnung, ein belgisches Erdbeerbier, ne, ist eine Pommes mit Erdnusssoße und guckst dieses Treiben an oder halt diese Markthalle auch von innen, was dann auch wieder Kunst ist, da verbindet sich dann alles, das ist so ein großes, großes, großes Bild. Also die komplette Markthalle innen ist jetzt nicht nur einfach nur so gekachelt, das ist bedeckt, da sind so Drucke auf so großen Flächen, ne? Also es sind so 11.000 Quadratmeter Fläche ist da bedruckt. Ne?
Das ist ja total abgefahren.
Ne, 11.000 Quadratmeter, so groß wie dein Schlafzimmer, Jochen. Ne?
Ungefähr, so, ja. Ne? Also Besenkammer. Ja.
Besenkammermäßig.
Ich habe mich vergrößert. Ne?
Ja, das ist die Fläche, die halt bedruckt ist. Und das haben auch Künstler gemacht. Und die haben quasi, das ist so gepresster Digitaldruck, mega bunt und passt aber auch zu dieser Markthalle. Das sind Früchte, dann Fische, Blumen, Insekten, ne? Kühe. Ne? Und das schafft auch wieder so diese wahnsinnig tolle Atmosphäre drin. Du hast fürs Auge immer was zu gucken. Die Nase ist die ganze Zeit am Arbeiten, weil es da halt irgendwie so nach was riecht, was man kennt vielleicht. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, man hat vielleicht so einen Dönerfleischgeruch da, was man kennt, was total saftig riecht. Und dann hast du irgendwelche Gewürze, von denen du nie gehört hast und die du auch nie gerochen hast und läufst so durch. Ne? Also deine Sinne sind die ganze Zeit am Arbeiten. Und das ist ein Ort, wo die Leute in Rotterdam einfach einkaufen gehen. Ne? Also
Science Fiction, Alter.
Das ist so ein bisschen Science Fiction. Das ist toll.
Also es ist ja, man redet ja beim Bauen, ne, so von wegen eben Wohnraum schaffen, soziale Treffpunkte schaffen, womöglich noch sinnvoll. Also jetzt, Park ist toll, aber das hat ja, das ist so anders als alle niederländischen Städte, die ich so vor Augen habe. Das ist ja noch viel krasser, als ich am Anfang dachte. Das ist ja total abgefahren.
Ja, es ist wirklich so ein positiver Bang, ne? Hier sind wir. Und auch davor, dann, wenn du aus dieser Markthalle wieder rauskommst, dieser Blick fand ich, da war dann so ein Klamottenmarkt auf dem Marktplatz vor dieser Markthalle. Dann hast du so eine alte Kirche wieder, dann so auch so ein bisschen so 70er, 80er Jahre Schickhäuser, ne? So Bauten aus den 70ern, 80ern, so was damals modern war. Dazu diese berühmten Kubusbauten. Noch, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das ist auch wieder ein ganz eigenes Kapitel, aber ich war so geflasht von dieser Markthalle. Dann hast du aber wieder Grünfläche, ein bisschen Wasser. Also man kann nicht sagen, dass diese Stadt langweilig ist. Ne?
Nee. Du redest vielleicht von 600.000 Einwohnern. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht, wir reden ja nicht von Singapur, auch Grüße nach Singapur, wir kommen gerne mal vorbei, sondern das ist ja jetzt alles nicht. Das ist echt abgefahren.
Ja. Ja. Also toll. Also das ist so die Mischung aus Architektur, echtem Leben, dieses Nebeneinander. Mir hat es großen, großen Spaß gemacht. Und wir haben sogar noch, wir haben da schon ein bisschen Essen gehabt. Du kannst ja halt, ich finde es ja toll, Sachen probieren, Streetfood einfach mal ausprobieren, einfach mutig sein, auch mal Sachen. Und das ist dann auch in kleinen Portionen, so tapasmäßig dann bei Streetfood ja, wo ich sage, würde ich normalerweise nicht probieren, ne, irgendeine abgefahrene Krokette, die seltsam gefüllt ist oder irgendwie was aus der Karibik, was ich so nicht kenne. Da kann man es halt mal probieren. Und wenn es einem halt nicht schmeckt oder seinem Partner und Partnerin auch nicht schmeckt und so, dann ist es jetzt nicht so ein Invest, dass man irgendwo für 30 €, 40 € fein essen geht. Das finde ich ja bei sowas halt einfach toll. Man kann es durch Käse durchprobieren, durch Früchte durchprobieren. Also toll. Wirklich, wirklich toll. Und dieser Mix, also den wir zwei ja besonders lieben, halt verschiedene Essen nah aufeinander hängen. Also entweder so Fusion-mäßig, ne? Mhm. Oder halt, wenn du durch Straßen laufen kannst und dir überlegen kannst, in welcher Ecke der Welt möchte ich jetzt essen? Und da gehen wir halt da rein, so jetzt ein bisschen von der Innenstadt, von der Architektur weg, einfach so ein bisschen ins Nachtleben noch rein, so zum Schluss, um euch noch so ein bisschen da so anzufixen, weil das war echt toll. Auch das war toll. Da gibt's so einen Ort, der heißt Witte de Wittstraat. Witte de Wittstraat. Das ist so eine beliebte Ausgemeile da. Die ist auch in ganz Niederlanden bekannt. Das ist wirklich so ein Mecker für jeden, der so alternative Kultur ein bisschen spüren möchte, alle möglichen Gegensätze sehen möchte, auf wenigen Metern. Ne? Mhm. Auf der einen Seite hast du so ultra schicke Boutiquen, also tagsüber, die natürlich auch in den Abend rein noch aufhaben. Neben Second-Hand-Läden, ne? Wenn du so ein, keine Ahnung, die Sachen, die wir leider weggeworfen haben, irgendwelche Windbreaker aus den 90ern, wenn du die finden möchtest, wo ich war auch in so einem Laden drin, guckte so ein Ding, das hatte ich an, da habe ich früher so als Teenager mit 13 Tennis gespielt, so ein lila Windbreaker mit orange, neon, grün, gelben Applikationen, alles mögliche, das habe ich irgendwann weggeworfen und dann guckst du auf die Jacke, was heißt, die wollen 80 € dafür? Auch so Läden waren super, also du hast halt von Klamotten und Shoppingseiten ist es da super. Dann hast du halt auch später abends eine mega coole Bar. Also die darf man nicht vergessen. Das Spikizzi. Das Spikizzi ist so eine Tiki-Bar eigentlich fast. Ne? Wunderschöne, gemütliche Cocktailbar, so in der Seitenstraße von der Witte de Wittstraat. Die machen Cocktails auch mit Einflüssen wirklich aus der ganzen Welt. Also wer so ein bisschen auf Cocktails steht, es gibt auch welche ohne Alkohol. Wer wirklich nur so Disco im Mund haben möchte, mit Früchten und wirklich abgefahrenen Kombinationen, ist, ich fand die Atmosphäre da. Da waren auch tolle Leute, da waren schöne Leute, nette Leute. Ich saß da an der Bar, das war mega voll. Also es war echt eng und voll, aber auch der Raum ist total schön gemacht, vom Licht her und dekoriert. Also eine der schönsten Bars überhaupt, Spikizzi. Wirklich toll. Jetzt kommen wir aber auf die Sache mit dem Teller und mit dem Essen. Ne? Ja. Weil das ja vor allem, ich denke ja auch viel an dich, wenn ich alleine reise, denke ich immer, das könnte Jochen gefallen oder ne? Da muss ich ihm unbedingt von erzählen. Ich weiß ja, dass ihr auch auf Essen steht. Und oftmals ist es so, man kann wieder natürlich auch in Rotterdam Fine Dining machen, wie in jeder großen Stadt. Aber das coolste Essen hatte ich tatsächlich in so einem Imbiss. Also war es nicht so Streetfood offen, sondern so ein kleiner Laden. Kampong Express heißt der. Mhm. Kampong Express. Traditional Malayan Food. Also
ich würde sagen, klingt irgendwie auch asiatisch. Ja.
Genau. Malaysisch, man kann glaube ich beides sagen. Mega Laden. Ich habe eine super Laksa da gegessen, so eine Gemüse-Reissuppe habe ich da gegessen. Die hatten eine Erdnusssoße, Alter. Die schmeckte halt wie in Malaysia. Die war scharf, ne? Die war jetzt nicht so eingesüßt, wie das oftmals in Europa dann ist. Ne? Also ich finde, da ist ein ganz schmaler Grat. Manchmal wird ja dann halt dieses asiatische Essen oder auch südamerikanisches Essen oder afrikanisches Essen wird ja oftmals so ein bisschen so, ich sag mal so, eingedeutscht, ne? Oder eingeeuropäisiert. Ja. Das war mega. Also das kann ich empfehlen, diesen kleinen Laden. Die waren auch furchtbar nett. Ne? Und gleichzeitig auch alles total modern. Ne? Also es ist so, da merkst du auch wieder Niederlande, ne? Alles mit Handy. Ne? Also keine Ahnung, hier Code, QR-Code, Karte, kommst direkt zum Bestellen. Hinten wird in der Küche am offenen Feuer wie in Malaysia gemacht. Ne? Also da stehen dann drei Leute, machen ein offenes Feuer, die Küche ist wie in Malaysia. Aber alles läuft halt irgendwie total modern. Das finde ich mega. Also Kampong Express, ich mochte das sehr. Und was man auch dann halt in Rotterdam super machen kann, ist surinamesisch essen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Surinamesisch.
Oh Gott, aber was legst du da für Asse auf den Tisch? Das ist ja unglaublich.
Ey. Ja, das, also Kampong Express, das war schon das Full House. Jetzt sehe ich den Royal Flush noch nach, um der Pokerstrafe zu bleiben. Surinam.
Surinamesisch.
Krass. Surinam, ehemalige niederländische Kolonie. Ne? Ja. Da lief auch nicht alles super. Ich will ja gar nicht, das will ich hier gar nicht gutheißen. Kolonialismus, Sklavenhandel, alles schlimm. Ne? So. Mittlerweile ist Surinam zum Glück unabhängiges Land. Ist so nördlich von Brasilien und östlich von Guyana. Schaut euch das mal an. Ist so ein ganz kleines Land, ganz kleiner Streifen. Dieses Land ist so ein Vielvölkerstaat geworden. Ne? Also du hast auf der einen Seite halt diese indigene Bevölkerung, die dort lebt, aber durch die Holländer, durch den Handel sind da halt viel Chinesen auch gelandet, Kreolen, Inder, Javaner, ne? Also von Java. Also das ist dann auch verrückt, ne? Diese holländische Handelskooperation, die hatten ja Kolonien auch in Indonesien. Und dann sind halt Leute aus Indonesien halt im Norden von Südamerika gelandet. So. Auch alles schlimme Geschichten, die dahinter sind. Also das Thema Kolonialismus, da müssen wir vielleicht auch irgendwann mal drüber reden, weil manchmal diese Früchte davon, ne, die Europa ist immer noch so reich, auch deshalb. Ich will jetzt nicht so tief gehen, sonst komme ich auch schlecht drauf. Aber solche Sachen, dass sich sowas gemixt hat und dass wir in Rotterdam so toll essen können, hängt halt damit zusammen. Deshalb finde ich immer, wenn man dann in den Genuss kommt, muss man sich auch manchmal so ein bisschen damit beschäftigen, warum das so ist. Und diese Völker, die da halt in Surinam halt zusammenleben, ob sie jetzt wollten oder nicht, und da sind jetzt auch ein paar Generationen vergangen, die prägen halt so eine ganz eigene Küche. Ne? Weil es gibt die indigene Küche, ne, in Südamerika, aber durch Chinesen, durch Inder, Indonesier, ne, Menschen aus Java und so wurde das halt immer mehr Fusion. Ne? Und deshalb ist auch jeder Streetfood, wenn du surinamesisch isst, halt auch manchmal ein bisschen anders oder anders geprägt. Ne? Und das macht diese Küche so spannend. Und wenn du da abends oder nachts in Rotterdam unterwegs bist, gibt's ganz viele Restaurants und kleine Imbisse. Einfach auch da mal durchprobieren. Oder sowas essen wie zum Beispiel Barmi. Das mag ich. Ich weiß nicht, kennst du Barmi?
Ich meine ja, hat das nicht was mit Nudeln zu tun?
Ja. Ja. Ist auch wieder dann dieser Java-Einfluss, ne? Es gibt ja auch so Barmi Goreng und so, ne? Mhm. Und das sind so sehr würzige Nudeln, Sojasauce, Knoblauch, Paprika, ne? Und dann halt so dazu so ein Ketchup. Aber Ketchup ist jetzt nicht der Ketchup, den wir kennen, sondern es ist eher so eine süße Sojasauce, so eine Garnelenpaste kommt da noch dazu und eine süße Sojasauce. Und das dann mit so würzigen Nudeln. Hast ja ganz schön Disco im Mund, aber das ist großartig. Ne? Also da kann man sich mal wirklich durchprobieren und mal ganz abgefahren essen in Rotterdam.
Ja, alles in den Niederlanden. Ne?
Mhm. Abgefahren. Ja, und alles halt, sagen wir mal, aus Deutschland, Österreich, in der Schweiz, aus Luxemburg, halt auch nicht so super weit. Man kann wunderbar mit dem Zug, ich war mit Zug unterwegs dort, man kann wunderbar mit dem Zug fahren, auch in Rotterdam. Tolle S-Bahn, tolle Fahrradwege, sehr nachhaltig, sehr easy, fährt schnell, war zuverlässig an den Tagen, als ich da war, aber weiß ja nicht, keine Ahnung, ob man ist ja immer vorsichtig, aber von außen betrachtet und wenn man jetzt als Reisender da war, lief das mit den Öffis super. Man kann auch mit den Öffis ans Meer fahren, die Nordsee ist ja nicht weit, ne? Du kannst auch für ein paar Stunden einfach mal an die Nordsee fahren, das geht. Also man kommt von Rotterdam auch in den Niederlanden gut von A nach B, ne? Ganz zu Anfang habe ich gesagt, 40 Minuten nach Amsterdam. Man kann diesen Trip Amsterdam, Rotterdam und vielleicht ein bisschen Küste ist vielleicht eine schöne Woche auch, ne? Um das zu kombinieren. Einfach mal, weil es so unterschiedliche Welten sind und du bist von, jetzt mal, ich habe paar Zeiten rausgesucht, also aus Nordrhein-Westfalen, aus Düsseldorf bist du in Rotterdam in 2 Stunden 45 mit der Bahn. Bremen sind es 5 Stunden, Frankfurt 4,5, aus Basel und Berlin sind es dann halt schon so 6,5 Stunden. Aber finde ich mit dem Zug halt immer noch sehr, sehr gut erreichbar. Und es ist wirklich ein tolles Ziel, eine tolle Stadt, die einem sehr überrascht. ich fand's da toll, mich hat das umgehauen, ich wurde da sehr überrascht, ist sehr modern, es ist das, was du sagst, es sind tolle, nette Menschen dort, man trifft Menschen aus der ganzen Welt mit ihren Geschichten und ich war im Frühjahr da, da war das Wetter nicht so super, ich habe fest vor, das alles in strahlender Sonne einfach im Sommer nochmal zu erleben. Das Tolle ist, im Frühjahr, ich war im Februar da, im Februar, März da, da ist halt nicht so viel los. Ne? Du kriegst immer abends überall einen Tisch zum Essen. Du kommst in Museen keine Schlangen. Ne? Das ist halt der Vorteil. Ich könnte mir vorstellen, dass da im Sommer ein bisschen mehr los ist. Dafür hast du dann halt aber das tolle Wetter und natürlich dann auch am Wasser auch ganz viele Biergärten und Kneipen und so Strandbäder und dann ist mehr auf dem Wasser los. Aber ich glaube, für jede Jahreszeit ist Rotterdam ein super Städtetrip, ein verlängertes Wochenende oder halt ein Kombi mit irgendwas anderem in den Niederlanden halt auch eine tolle Woche.
Ja, klingt so. Also wie gesagt, für mich weiterhin eine ganz die Gefahren, mich zu wiederholen, eine ganz andere Stadt als viele der Orte, die man mit den Niederlanden verbindet. Dieses 40 Minuten von Amsterdam ist massivst überzeugend. Und für jeden Menschen, den es da mal so hintreibt, sozusagen, gibt es ja so viel kleinteilige Sachen, die einen schon vom Sockel hauen. Und es ist tatsächlich, also mein Bock ist massiv gestiegen. Also auf vielerlei Ebenen. Also
das freut mich.
Die Realness der Ecken, die da zusammenkommen der Welt, aus welchen Gründen jetzt nicht aus, auch immer, aber du weißt, wie ich das meine. Ja. Also die Realness, die da beim Essen durchschimmert, dann halt diese abgefahrenste, also das, was Niederländer einfach schlau machen, Architektur, wie sie da Raum schaffen, wie sie Strukturwandel machen, wie sie Sachen umorganisieren, wie das Alte auf das Neue trifft, die Wassernähe, dass du da schnell bist, dass du da schnell weg bist. Also das Bokometer ist jetzt
wow, das Bokometer! Das Bokometer, ja, stark, das ist neu. Ja. Das Bokometer ist neu.
Ja. Ja, ist eine ähnlich tolle Idee, das Wort, wie dieser, wie die Salatschüssel, mit die aufgeklappt sind, Matrix. Nicht ganz. Nein, aber, Dankeschön.
Gerne.
Dankeschön.
Gerne.
Also, ich bin mir sicher, dass wir auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook und so, ein paar Bilder, ein paar optische Eindrücke von diesen abgefahrenen Sachen teilen, die Michi hier in Worte gefasst hat. Auf unserem Blog wird es natürlich auch nochmal genauere Berichterstattungen darüber geben. Da findet ihr auch so ein paar Namen, die man dann auch lesen kann. Da muss man sie nicht anhören, wie wir die aussprechen. Das hilft manchmal auch. Abonniert unseren Newsletter, wenn ihr Lust habt. Da wisst ihr nämlich, also das könnt ihr über unsere Website machen, unseren Blog. Das sei noch gesagt, da erfahrt ihr immer vor allen anderen Menschen auf diesem Planeten, welche Folgen als nächstes kommen. Es gibt schon Menschen, die wussten vorher, dass eine Rotterdam-Folge kommt. Das waren die Leute, die diesen Newsletter hatten. Das war schön. Das war für mich eine Reisen-Reisen-Folge, weil ich so ein paar, zwei, drei Bilder im Kopf hatte und jetzt halt irgendwie so einen kleinen Planeten, den du mir aufgemacht hast, den ich jetzt demnächst dann mal entdecken müsste.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Wenn ihr, wenn euer Bokometer jetzt aber nach oben hier so ding, 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 ding ausschlägt, und ihr habt Bock auf die Niederlande, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir haben eine Amsterdam-Nord-Folge, das ist auch ein ganz spezieller Stadtteil von Amsterdam. Wir haben eine Folge in Utrecht, auch eine spannende Stadt, auch wieder ganz anders als Amsterdam und Rotterdam. Und in unseren Ostfriesland-Folgen haben wir ja auch rüber gemacht, über die Grenze, über die grüne Grenze quasi von Deutschland in die Niederlande. Das ist ja auch ein Gebiet, was eigentlich zusammenhängt und auch zusammengehört. Da gibt's auch noch mehr Niederlande-Content, wenn ihr drauf steht. Das nur so als Hinweis, wenn ihr jetzt noch, wie gesagt, ding, 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 ding im Bokomat ganz oben
seid. Yes. Dann Dankeschön, Michael. Dann Dankeschön da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns, Leute, mit einem wahrscheinlich wieder ganz anderen, aber genauso reizvollen Ziel auf dieser Welt, in der nächsten Folge oder in allen Folgen von uns, die es schon gibt. Reisen ist so wunderbar vielfältig, das hat man heute wieder verstanden. Schön, dass wir das machen, schön, dass ihr euch das anhört. Passt auf euch auf. Bis bald, gute Reise.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.